Der RTDE Podcast. Die Meinung.
Frankreichs UN-Botschafter erlaubt sich im Sicherheitsrat Unverschämtheit und Geschichtsfälschung. In der Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates am Dienstag zum ukrainischen Terror gegen Zivilisten haben die Vertreter Großbritanniens und Frankreichs Kontenance und Gesicht verloren. Während der junge Brite Verlegenes ablieferte, zeigte sich der Franzose als Geschichtsrevisionist und Nazi-Relativierer. Eine Meinung von Alexei Dankwart. In der auf Betreiben Russlands anberaumten Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats zum terroristischen Beschuss einer Bäckerei und eines Restaurants mit 28 Toten in Lissitschansk durch die Ukraine ging es am Dienstag heiß her. Von den Vertretern der westlichen Mächte waren zunächst die üblichen Phrasen zu hören, doch als der Vertreter Russlands zum zweiten Mal das Wort ergriff, seine britischen und französischen Kollegen direkt ansprach und sie der Rechtfertigung des Terrorismus beschuldigte, traf er offenbar einen Nerv. Der junge Diplomat, der in der Sitzung das Vereinigte Königreich vertrat, und sich offenbar spontan für eine Gegenrede zur Erinnerung an die fatale Rolle von Boris Johnson bei der Verhinderung eines russisch-ukrainischen Friedensschlusses im April 2022 meldete, lieferte, rot angelaufen, eher Verlegenes. Zitat: Lassen Sie mich eines dazu sagen. Ich denke, diese Geschichte sagt viel über Russlands Sicht auf die ukrainische Souveränität aus. Dass es denkt, die Ukraine könne nicht eigene Entscheidungen über die Verteidigung des eigenen Landes treffen. Danke. Zitat Ende. Anschließend knallte der junge Gentleman hör- und sichtbar seinen Stift auf den Tisch. Das wäre dann auch schon das Höchste an Empörung, das ein wohlerzogener Brite aus gutem Haus zeigen darf. Nun, dass die Maidan-Ukraine ein Vasall des Westens ist und längst keine souveränen Entscheidungen mehr trifft, ist nicht nur die Sichtweise Russlands. Man kann es inzwischen als eine etablierte Tatsache betrachten. Und dass Boris Johnson im Frühjahr 2022 nach Kiew reiste, um Selenskyj von der Unterzeichnung des bereits paraffierten Friedensabkommens abzuhalten, ist keine Geschichte, sondern etwas, das mehrere ukrainische Politiker und Beamte, darunter solche, die an den Verhandlungen damals beteiligt waren, öffentlich kundgetan haben. Man kann dem britischen Diplomaten daher nur danken, dass er nochmals herausgestellt hat, was diese Geschichte mit Blick auf die Souveränität und Autonomie des Kiewer Regimes bedeutet. Richtig unverschämt wurde es, als der französische UN-Botschafter als nächstes das Wort zur Replik ergriff. Man muss es ihm nachsehen. Für französische Diplomaten gelten nicht dieselben engen Rahmen der Kontenance wie für Diener seiner Majestät, des britischen Königs. Der langmähnige Franzose breitete zunächst langatmig aus, dass er persönlich als Vertreter Frankreichs in die Verhandlungsprozesse im Nachgang zu den Minsker Verträgen involviert war. Das diente als Basis dafür, den ukrainischen Beschuss von Donetsk und Lugansk von 2014 bis Februar 2022 als gar nicht so schlimm zu bewerten. Wörtlich, Zitat, die großen Massaker, die Bombardierungen, die wir heute sehen, sind in keiner Weise mit den sporadischen Vorfällen zu vergleichen, die in diesem vorhergehenden Zeitraum vorkamen. Zitat Ende. Über 9000 zwischen 2014 und 2022 bei den ukrainischen Bombardements getöteten Zivilisten allein in der Volksrepublik Donetsk, dazu noch mehrere tausend in der Volksrepublik Lugansk, insgesamt etwa 14.000, alles Peanuts für die französische Diplomatie. Kaum zu glauben. Aber das ist noch nicht der Gipfel der Unverschämtheit. Der russophobe Zynismus, die Opfer des Donbass für nicht der Rede wert zu halten, wird von der nachfolgenden Geschichtsklitterung sogar noch übertroffen. Zitat: Und um auf den Vorwurf des Narzissmus in Kiew zu antworten, möchte ich sagen, dass in diesem Sinne nur Molotow und die Unterstützer von Wagner mit Nazis verbündet waren. Zitat Ende. Bekanntlich haben die Franzosen Paris 1940 bis zum letzten Mann und bis zum letzten Tropfen Blut vor den vorrückenden deutschen Truppen verteidigt. Die deutsche Belagerung der französischen Hauptstadt dauerte ja auch länger als die Leningrader Blockade. Spoiler: Es gab gar keine Belagerung der französischen Hauptstadt, daher auch der Witz, wonach es unmöglich sei zu sagen, wie viele Divisionen man für die erfolgreiche Verteidigung von Paris brauche, es habe schließlich noch nie jemand versucht. Zuvor sind sie im Herbst 1939 todesmutig ihren Bündnispflichten gegenüber Polen nachgekommen, indem sie Flugblätter über dem Ruhrgebiet abwarfen. Und das Vichy-Regime hat auch in keiner Weise mit den Nazis kooperiert. Es gab weder Judentransporte nach Auschwitz noch die Division Charlemagne. Daher darf sich ein Franzose sicherlich auch ein Urteil über die Vorkriegspolitik der Sowjetunion erlauben. Ich erlaube mir meinerseits daran zu erinnern, dass der Pakt Molotow-Ribbentrop kein Bündnisvertrag war und keine Allianz zwischen der Sowjetunion und Hitlers Deutschland begründete. Eine deutsch-sowjetische Allianz sah weder Churchill, ein ausgewiesener Antikommunist, noch sonst einer der Zeitgenossen. Und auch heute bewertet kein seriöser, nicht von Russophobie besessener Historiker den Nicht-Angriffspakt als Allianz. Nachdem die Bildung der von der Sowjetunion bis in den August 1939 hinein angestrebten Anti-Hitler-Koalition an der polnischen Weigerung gescheitert war, mit der Sowjetunion militärisch zu kooperieren, stand Moskau vor der Wahl, entweder den Durchmarsch Hitlers bis vor die Tore von Minsk zu dulden oder es schon 1939, weitgehend unvorbereitet, man vergleiche nur die Größe der Roten Armee im Sommer 1939 und im Juni 1941, es ist ein Unterschied von 1 zu 2,5, zum deutsch-sowjetischen Krieg kommen zu lassen. Ohne westliche Unterstützung. Man erinnere sich auch an die Frage Stalins an einen britischen General, wie viele Divisionen Großbritannien denn im Kriegsfalle gegen Deutschland entsenden könnte, und ganz besonders an die Antwort, die selbst Churchill nach dessen Erinnerung in Schockstarre versetzte: ohne vorbereitete und entschlossene Standorte für die zu evakuierende Industrie, ohne produktionsreife Panzer und Flugzeuge. Hitlers überraschendes Angebot im August 1939, einen Nicht-Angriffspakt abzuschließen, kommt vor diesem Hintergrund einem der Wunder gleich, mit denen die russische Geschichte immer wieder aufwartet. Er schenkte Stalin 2 zusätzliche Jahre für die Vorbereitung auf den unvermeidlichen Krieg, die Geheimprotokolle gaben die nötige Verteidigungstiefe, die Moskau 2 Jahre später das Schicksal von Paris ersparte. Beides war in dem realen Geschichtsverlauf letztlich kriegsentscheidend. Wissen Monsieur das nicht? Eine Allianz hatte Hitler übrigens mit Italien und Japan. Später kamen Rumänien, Ungarn, Bulgarien und Finnland als Verbündete dazu. Kann der hochdekorierte Diplomat das vergessen haben? Oder lügt er bewusst, wenn er sagt, dass ausdrücklich nur Molotow Hitlers Verbündeter gewesen sei? Was die Wagner-Gruppe angeht, mir hat die zweifelhafte Ästhetik ihrer Symbole nie zugesagt. Ein Totenschädel ist allerdings nicht das Hakenkreuz und nicht die Wolfsangel, mit denen sich ukrainische Soldaten und Verbände aktuell allenthalben schmücken. Und von Wagners martialischem Symbol abgesehen gibt es nichts, was auch nur ansatzweise die Einordnung seiner Männer als Nazis rechtfertigen würde. Nein, wir vergessen auch die anderen Franzosen nicht, die Kommunisten, die sich keine Sekunde den Nazis beugten, die Résistance, die Flugstaffel Normandie-Niemen. Doch in der UNO wird Frankreich zurzeit durch einen unverschämten Geschichtsfälscher und Narzissmus-Relativierer vertreten, der das Andenken auch der französischen Antifaschisten besudelt. Welch eine Schande.
Das war der RTDE-Podcast.